Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar.
In dem Moment lösen wir unser Mandala, was wir mit den Fingern gemacht haben, auf und dann legen wir die Hände einfach in Gebetshaltung aneinander.
Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Danke, Eva.
Sehr gerne.
Andreas, machst du das Fenster
nicht? Ich glaube, wir müssen nochmal wählen. Die Christa hat gerade geschrieben, dass sie keinen Empfang hat und bittet uns nochmal zu wählen.
Moment, einen Moment, es geht los.
Einen Moment, es geht gerade wieder.
Ah, es geht wieder, okay.
Okay. Also ich sehe dich zwar nicht, aber ich höre euch jetzt.
Jetzt müsstest du mich wieder sehen, jetzt sitze ich nämlich wieder vor der Kamera.
Gut. Ja, jetzt, hallo.
Die würde ich kurz wiederholen, was wir vor zwei Wochen gemacht haben. Mushi Musum. Die vier Beziehungen, die mit zwei Objekten, mit zwei existierenden Objekten durchgeführt werden kann. Die Beziehungen, die wir prüfen, um zu Klarheit zu gelangen, sind A, aber nicht B, B, aber nicht A. A heißt B, nicht A heißt nicht B. Dann, das hatten wir ein paar Mal durchdekliniert. Ich hoffe, ihr habt auch meinen Kommentar zu Petras Frage gesehen. Wir hatten ja dann durchdekliniert, ob der Kauf einer Bluse zu einem professionellen Eindruck führt. Und ich habe dann, wie ich die Audiodatei der Klasse hochgeladen habe, ist mir irgendwie eingefallen, dass ich einfach vergessen habe beim Durchdeklinieren im Endeffekt das Fazit daraus. Aus der Beziehung, die wir durchdekliniert haben, ist ja, dass eine Bluse nicht zur Professionalität führt, sondern, wie wir wissen, aus den karmischen Prinzipien, dass wir anderen Respekt entgegenbringen und ihre Professionalität anerkennen. Das wollte ich da noch hinzugefügt haben. Dann sind wir auf Mahamudra eingegangen, die direkte Erfahrung der Leerheit. Da kommen wir heute im Laufe der Klasse auch noch dreimal drauf zurück und da würde ich dann auch noch genaueres zu sagen, weil da zwei Fragen dazu waren. Dann haben wir uns mit den zwei Körpern eines Buddhas beschäftigt, weil wir ja wissen wollen, was wir anstreben, wie sich das dann denn so anfühlt und was wir denn dann so wären. Das ist zum einen der Dharma-Körper, der Geistkörper des Buddhas, der erzeugt wird durch die korrekte Weltsicht, Weisheit. Das zweite ist der Rupakaya oder der Formkörper. Der wird erzeugt durch Entsagung und Bodhicitta. Das war so in Kurzfassung, was wir letzte Woche gemacht haben. Dann das Thema der heutigen Klasse ist ein wunderbares Thema. Was ist ein qualifizierter Lehrer? Wir versuchen heute herauszufinden, wie finde ich einen qualifizierten Lehrer? Auf welche Eigenschaften muss ich ihn denn abklopfen? Dieser Schritt, einen Lehrer zu finden, ihn als Lehrer zu nehmen und sich danach seinem Lehrer gegenüber auch richtig zu verhalten, ist der erste und wichtigste Schritt auf dem Weg zur Buddhaschaft. Es gibt da eine wunderbare Geschichte in den Schriften, und zwar erzählt die, wie Lord Atisha einen seiner Lehrer gesucht hat. Lord Atisha hatte eigentlich schon viele Lehrer und war selber schon ein relativ berühmter Lehrer und machte sich aber dann auf die Suche nach einem großen Meister, der in Indonesien lebte, in Atisha. Lord Atisha lebte damals, zu der damaligen Zeit, in Indien. Und warum er diesen Lehrer suchte, war, weil er einer der letzten lebenden Lehrer war, die wirklich den Gedanken eines Bodhisattva lehren konnte und der auch die Gelübde der Bodhisattvas geben konnte. Deswegen hat er sich auf eine lange Seereise begeben. Ich glaube, der war von Indien nach Indonesien zu der Zeit irgendwie schon über 6 Monate, muss man sich mal geben, 6 Monate auf einem Boot unterwegs, um diesen Lehrer zu finden. Und dann ist er in Indonesien angekommen, dann ist er nicht aber als erstes mit seinen Geschenken zum Lehrer gelaufen und hat ihn gebeten, bitte, bitte sei mein Lehrer und lehre mich Bodhicitta. Sondern er hat sich zuerst nochmal 6 Monate in dem Umkreis des Lehrers erkundigt. Und hat einfach gehört, was erzählt man sich denn über diesen Lehrer, hat viel mit seinen Schülern gesprochen, hat auch die Schüler überprüft, weil die Schüler ja auch ein Ausdruck der Qualität eines Lehrers sind. Und erst nach dieser 6-monatigen Prüfung ist er wirklich zu diesem Lehrer gegangen und hat ihn gebeten, ihm den Bodhisattva-Gedanken zu lehren. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Geschichte, wie ein Ausdruck dafür, wie kritisch man eigentlich damit sein sollte, wem man seinen Geist anvertraut. In dem Moment, wo ich einen Lehrer nehme, vertraue ich ihm meinen Geist an. Er lehrt mich, er pflanzt neue Gedanken, neue Ideen in meinen Geist. Und wenn der Lehrer einfach bestimmten Ansprüchen nicht entspricht, dann wird er vielleicht nicht unbedingt gute Gedanken in meinem Kopf pflanzen und ich werde vielleicht nicht auf dem Weg zum Buddha fortschreiten. Deswegen ist es so wichtig, den Lehrer zu prüfen. Und ich denke, das ist auch eine Qualität, die sollten wir in unser tägliches Leben mitnehmen. Welche Bücher lese ich? Welche Filme gucke ich? Zu welchen Vorträgen gehe ich? Es geht immer darum, wir nehmen Ideen und Gedanken auf. Und ich denke, unser Geist und unsere Einstellung sollte es wert sein, dass wir vorher ein paar Minuten drüber nachdenken, ist das, was ich jetzt dann höre, lese, sehe, es wirklich wert? Will ich das in meinem Kopf haben? Man sollte auch Menschen, von denen man Weltanschauungen, Verhaltensregeln übernimmt, einfach auch prüfen, praktizieren sie das, was sie predigen. Das ist eines der ersten Qualitäten und ich denke, das ist auch was, was wir jetzt eigentlich in unserer Kultur auch haben, diese Prüfung. Praktiziert, da tut er wirklich das, von was er die ganze Zeit redet. Shakya Pandita hat dazu auch noch einen tollen Vergleich gemacht. Shakya Pandita hat ein wenig früher gelebt, ich glaube um die 600 nach Christus. Er hat den Vergleich mit Pferden gemacht. Heutzutage trifft es wahrscheinlich wunderbar auf Autos zu. Wenn man sich ein Auto kauft, beschäftigen sich die meisten Leute über mehrere Wochen oder Monate damit, welches Auto sie denn kaufen, welche Qualitäten es denn haben sollte, was sie denn wollen, welche Farbe, welche Reifen, welche Felgen heißt das, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Wie viel PS, wie viel Benzin braucht es, wie viel Sicherheitsfeature hat es, wie teuer ist die Versicherung, hat es ein Navi, hat es ein USB-Stick, damit ich auch meine Musik spielen kann. Also es gibt, ich weiß nicht, wie viele Qualitäten ich bei einem Auto prüfe, bevor ich es denn überhaupt mich entscheide, es zu kaufen. Und dieser Prozess, also wie gesagt, ich glaube, bei den meisten Leuten dauert es relativ lang, bis sie sich entscheiden für ein neues Auto. Und jetzt den Rückschluss zu ziehen, wie wahllos wir zum Teil im täglichen Leben unseren Geist befüllen. Also der Vergleich ist wirklich, ich denke, wir sollten da wirklich mehr Wert drauf legen. Aber der Inhalt des Heus, also da, vielleicht sind ja ein paar Qualitäten dabei, die auch auf Fernsehsendungen passen, die wir heute durchgehen. Wir gehen jetzt wirklich durch die 10 Qualitäten, die man im Endeffekt wirklich prüfen sollte, bevor man sich entscheidet, einen Lehrer zu seinem Lama zu machen. Lama oder Guru in Sanskrit ist der spirituelle Freund. Es ist jemand, der dich in spirituellen Dingen lehrt, der dir ein Vorbild ist. Und er ist die einzige Verbindung zu den Buddhas. Er ist praktisch die Connection, durch die die Buddhas die Lehren an dich weitergeben. Und deswegen ist es so wichtig, vorher zu prüfen, wen wir uns da anvertrauen und eben auch zu prüfen, ist es eine authentische Connection. Dann darf ich euch bitten, hier mal wieder was nachzusprechen auf Tibetisch. Ihr wisst schon, wir erwarten nicht, dass ihr Tibetisch lernt. Es ist einfach nur Samen pflanzen. Dass ihr vielleicht im nächsten Leben Tibetisch lernt. Xinyen.
Xinyen.
Dulva.
Dulva.
Shiva.
Shiva.
Nier Shiva.
Nier Shiva.
Xinyen.
Xinyen.
Dulva.
Dulva.
Shiva.
Shiva.
Nier Shiva.
Nier Shiva.
Xinyen,
Xinyen,
Dulva,
Dulva,
Shiva,
Shiva,
Nia Shiva,
Nia Shiva.
Die erste Qualität aus diesem Satz, die erste Eigenschaft, die ein Lehrer besitzen sollte, ist Dulva. Dulva heißt auf Tibetisch so etwas wie zähmen, also wie ein wildes Pferd, das sich zähme. Und hier bezieht sich das Zähmen auf Vinaya. Vinaya ist im Endeffekt die Wissenschaft der Gelübde und Regel. Und die erste Qualität ist deswegen, hat er im Endeffekt die Gelübde gemeistert. Das heißt, hat er seine Sinne gezähmt. Weil nur wenn ich meine Sinne gezähmt habe, kann ich alle Gelübde und Regeln und Tugenden leben. Nur wenn ich meine Sinne gezähmt habe, werde ich nicht töten, nicht lügen, sexuell untreu sein, spaltende Rede sprechen, harsche Worte, unnützes Geschwätz von mir geben. Das heißt, ich prüfe meinen Lehrer darauf hin, ist er ein moralischer Mensch? Er hat die Moral gemeistert. Moral oder Ethik ist, denke ich, auch im Deutschen das Wort dafür. Oder die Alternative, tut er keine schlechten Dinge in der negativen Formulierung. Und warum soll er die Ethik und die Moral gemeistert haben? Er soll mir ja Ethik und Moral beibringen. Deswegen Was er lehrt, sollte er auch tunlichst praktizieren. Wenn er sich im eigenen Leben nicht dran hält, wie kann er es mir dann lernen, dass ich mich in meinem Leben dran halte? Die zweite Eigenschaft, die wir hatten, war Shiva, der friedvolle Geist. Oder den Geist im Frieden haben. Chetsong Kapa kommentiert und erklärt diesen Ausdruck im Lamrim Chenmo so, dass es heißt, dieser friedvolle Geist heißt, ich habe die Fähigkeit, dass ich meine Achtsamkeit und Erinnerung den ganzen Tag im Geist habe. Und nur deswegen, weil ich diese Achtsamkeit und Erinnerung den ganzen Tag im Geist habe, kann ich ein moralisches Leben führen. In dem Moment, wo ich meine Sinne nicht achtsam kontrolliere, begehe ich wieder irgendeine Untat. In dem Moment, wo ich vergesse, was es denn alles für Untugenden gibt, werde ich sie auch ausführen, weil ich mir nicht mehr bewusst bin, dass es eine Untugend ist. Die zweite Eigenschaft, der friedvolle Geist, die Achtsamkeit und die Erinnerung, dass ich überhaupt die erste Qualität besitze. Und das wissen wir alle, wir haben uns so oft vorgenommen, irgendwelche Dinge nicht zu tun oder irgendwelche Dinge zu tun, neue Gewohnheiten einzuführen. Wenn ich diese Achtsamkeit und Konzentration nicht den ganzen Tag habe, werde ich kläglich scheitern. Was uns wieder zum Buch führt. Apropos, Buchtermin ist am 19.03., wie er schreibt. Die dritte Eigenschaft ist Nyershiva. Shiva hatten wir schon, das ist der friedvolle Geist. Und Nyer ist der sehr friedliche Geist oder der sehr friedvolle Geist. Das ist das Codewort für Weisheit. Tsongkhapa erklärt es wieder so, es ist die Meditationsstufe des Shamatha. Das ist Meditationsstufe 9, das lernt man im Kurs 3, wo es um Meditation geht. Das ist eine Stufe der Meditation, wo mein Geist komplett friedvoll ist und ich die Fähigkeit habe, mich lange Zeit auf ein Objekt zu konzentrieren. Und diese Plattform, dass ich die Fähigkeit habe, den Geist so lange auf einem Objekt zu halten, benutze ich jetzt, um bestimmte Fragen zu analysieren. Wir benutzen diese Fähigkeit der Konzentration im täglichen Leben. Ich finde es total faszinierend, wenn ich Tennis gucke, mit welcher Konzentration die auf diesen Ball gucken und den Schläger schwingen, wie viel Aufmerksamkeit und Konzentration es ist, diesen Ball zu berechnen, wann der denn dann genau da ist, wann ich ausholen muss, dass ich ihn genau in der Mitte auf den Schläger treffe. Das ist eine Form von Shamatha. In dem Moment kriegen die nichts anderes mit. Der Geist ist komplett mit dieser Aufgabe beschäftigt. Eine gute Beschreibung, wann man diesen Zustand in der Meditation erreicht hatte, ist, ihr sitzt beim Meditieren in der Früh auf eurem Kissen und es würde jemand mit einer total lecker riechenden Portion Pommes frites das Zimmer betreten und euch unter die Nase halten. Und ihr würdet es nicht riechen, weil ihr so konzentriert seid auf das eine Ding, auf das ihr jetzt im Moment meditiert. Das ist im Endeffekt das Tool, was jetzt in dieser Eigenschaft 3, tiefer Frieden, benutzt wird, um die Leerheit zu analysieren, um die ultimative Realität. Das war eine der Fragen auch, die eben kam. Was ist denn eigentlich dieses Mahamudra, die Leerheit? Die Leerheit ist die ultimative Realität. Wenn ich fähig bin, die Dinge wahrzunehmen, wie sie wirklich sind, ohne dieses Bild, was mein Karma mir drüber legt. Also das Beispiel wäre, wenn ich einen Menschen wahrnehme, dann legt mein Karma, also meine vergangenen Taten, ein Bild drüber. Ob ich den als sympathisch empfinde, ob ich gute Eigenschaften an ihm wahrnehme. Ein anderer Mensch oder ich an einem anderen Tag nehme den gleichen Menschen als ziemlich unangenehm wahr, mit ziemlich vielen schlechten Eigenschaften. Wenn ich dieses Bild, was mein Karma mir vorspiegelt, fähig bin, in dieser tiefen Meditation wegzunehmen, dann sehe ich die echte Wahrheit. Das ist jetzt intellektuelles Wissen, was ich an euch weitergebe. So wird es erklärt. Das ist wirklich die Leerheit direkt sehen. Direct Perception of Emptiness ist der englische Ausdruck dafür. Wir haben es im Deutschen verwendet mit die direkte Erfahrung der Leerheit. Mahamudra. Diese drei Punkte, die wir jetzt als erstes angesprochen haben, auf die wir unseren Lehrer prüfen, gibt es auch noch ein anderes Codewort, was ihr wahrscheinlich dann im Laufe des Studiums auch an anderen Stellen wieder findet. Das wird auch als die drei Trainings bezeichnet. Das ist Moral, Meditation und Weisheit. Das eine führt zum anderen. Nur wenn ich ein ethisches Leben führe, werde ich eine gute Meditation haben. Nur wenn ich gut im Meditieren bin, werde ich die Weisheit erfahren. Die drei Qualitäten, die wir jetzt genannt haben, sind geistige Qualitäten, die der Lehrer hat. Wird auch als geistiges Dharma oder auch als Erkenntnisse bezeichnet. Wir haben aber auch noch physikalisches Dharma im Sinne der Dharma-Bücher, Tengyo und Kangyo, die Sutras, die Buddha gesprochen hat und die Kommentare zu diesen Sutras, die von erleuchteten Wesen niedergeschrieben wurden. Natürlich muss der Lehrer auch in diesen Schriften bewandert sein. Wenn er nur die ersten drei Qualitäten hätte, würde er euch, sage ich jetzt mal, sein eigenes Weltbild vermitteln. Nur wenn er die Kenntnisse der Schriften hat, wird er euch den korrekten Pfad, so wie ihn Buddha gelehrt hat, vermitteln können. Deswegen braucht er beides. Er braucht die eigene geistige, das geistige Dharma und er muss auch fähig sein, euch das echte Dharma, die Schriften zu vermitteln, die natürlich dann auch zum geistigen Dharma führen. Aber das eine oder ohne das andere funktioniert nicht. Da gibt es auch noch einen weiteren Aspekt davon. Das tibetische Wort für diese Kenntnisse der Schriften heißt Lungi Chuk. Da steckt das Wort Lung drin. Und das Wort Lung ist ein sehr wichtiges Wort im Dharma. Deswegen ist nämlich auch Lord Atisha die 6 Monate nach Indonesien gefahren, weil das physische Buch an sich reicht noch nicht einmal, sondern du musst von deinem Lehrer über ein Buch mündlich unterrichtet werden. Das wird als Lung bezeichnet. Wir glauben, dass wenn du ein Buch liest, wirst du einen Teil verstehen. Aber nur, wenn du die direkte Übertragung vom Lehrer hast, wird er dir erstens es dir erklären können und zweitens glauben wir daran, dass eine Art Übertragung stattfindet, die nur durch das Zusammensitzen mit dem Lehrer stattfinden kann. Noch ein kleiner Nebenausflug in buddhistische Prophezeiungen. Es gibt in den Schriften auch ganz klare Ansagen, wie lange denn das Dharma auf der Erde noch bestehen wird. Und dort wird erklärt, dass als erstes das geistige Dharma ausstirbt. Also, dass jemand Moral praktiziert, dass jemand meditieren kann und dass jemand Weisheit hat und direkte Erfahrung der Leerheit. Die physikalischen Bücher werden noch lange Zeit weiter bestehen, insbesondere weil jetzt alle digitalisiert sind. Aber eben, wenn nur noch die Bücher da sind, aber niemand mehr praktiziert, wer soll dir dann erklären, wie du richtig praktizierst? Also dieses physikalische Dharma hat zwei Aspekte. Zum einen wirklich die Bücher, ich habe jetzt keine Bücher da, sondern nur Zettel. Und die Übertragung des Lehrers, der dir es erklärt. Ihr werdet auch im Reading heute sehen, ich glaube, das ist in den Anmerkungen drin, da gibt es so ein kleines Gedicht, wo es auch um die 10 Qualitäten des Lehrers geht. Das sind 10 oder 12 Zeilen. Wenn ihr diese 10 oder 12 Zeilen ohne Erklärung liest, werdet ihr nicht wissen, um was es geht. Nur durch die Erklärung der heutigen Klasse werdet ihr fähig sein, diese 10 Zeilen zu verstehen. Noch schwieriger wird es, wenn ihr wirklich die Originalsutren von Buddha lest. Also normalerweise, wenn man Originalsutren liest, gibt man dann so im, dann gibt es jemanden, der 200 Jahre später einen Kommentar geschrieben hat, den wir auch noch nicht verstehen. Dann gibt es jemanden, der 400 Jahre später einen Kommentar geschrieben hat, den wir auch noch nicht verstehen. Wir brauchen meistens relativ neue Kommentare, um wirklich zu verstehen, was in diesen ursprünglichen Aussagen versteckt ist. Und deswegen brauchen wir auch wirklich die direkten Vorträge und Erklärungen eines Lehrers. Lungichuk, die 4. Qualität, reich in den Schriften. Und was auch impliziert wird, ist eben, dass er die Originalschriften lehrt. Er lehrt wirklich die Sutren, das, was Buddha gesprochen hat, und Kommentare zu den Sutren. Er lehrt keine selbstgemachten Lebensphilosophien. Buddha hat uns erklärt, welche Schritte wir gehen müssen, um ein Buddha zu werden. Deswegen brauchen wir einen Lehrer, der uns genau diese Lehren weitergibt und erklärt. Und deswegen muss er sie wissen und kennen. Gut, die nächste Qualität. Denje Rabtokpa. Ist meines Erachtens eine Mischung aus der 3. und aus der 4. Qualität. Er sollte das Training der Weisheit in sehr hohem Maße besitzen. Im Idealfalle hat der Lehrer die direkte Erfahrung der Leerheit gehabt. Gibt es irgendein Problem mit Zeit? Soll ich ein Kreuzchen machen?
Die Stefan ist raus. Es wird angezeigt, dass ihre Verbindung schlecht ist.
Moment.
Ich kann sie nicht hinzufügen.
Ich bin wieder da.
Du bist wieder da? Okay, super. Okay.
Danke.
Es kam die Frage, ist die direkte Erfahrung der Leerheit die Sekunde, in dem ich ein Buddha bin? Nein, das ist es nicht. In dem Moment, wo ich die direkte Erfahrung der Leerheit habe, in dem Moment, wo ich die Wahrnehmung der ultimativen Realität habe, betrete ich einen weiteren Punkt auf dem Weg zur Buddhaschaft. Was das genau bedeutet, welche Schritte dann danach noch notwendig sind, kommt im Laufe der Kurse. Gegenstand der Leerheit, der ultimativen Realität und die abhängige Realität, wie wir sie jeden Tag wahrnehmen, werden vertieft in Kurs 6, das ist der Diamantschneider, und in Kurs 12. Wenn du jetzt es gibt nicht so ganz viele Menschen auf dieser Erde, die die Wahrheit, die Leerheit direkt erfahren haben. Dann sollte es aber zumindest jemand sein, der ein sehr, sehr hohes Maß an Verständnis und Studium der Schriften über die Leerheit hat, also ein intellektuelles Verständnis, der gut in Logik ist, weil Logik führt nämlich auch zum Verständnis der Leerheit, deswegen ist Logik auch Bestandteil der buddhistischen Studien. Also möglichst hohes Level, wenn du jetzt nicht jemand findest, der die Leerheit direkt erfahren hat. Die nächste Qualität ist auch eigentlich relativ logisch nach einem gesunden Menschenverstand. Er sollte außergewöhnliche spirituelle Qualitäten besitzen. Tsongkhapa erklärt es so, er sollte spirituelle Qualitäten definiert er als eben Kenntnis der Schrift und Erkenntnisse, Realisierungen, wie zum Beispiel Entsagung, also nicht intellektuell, sondern wirklich umgesetzt und erfahren, müssen auf jeden Fall höher sein wie die des Schülers. Das ist relativ einfach. Wenn du einen Lama hast oder einen Lehrer, der geringere spirituelle Qualitäten wie du selber hast, dann wird er dich ja sogar runterziehen. Wenn du jemand hast, der die gleichen hat, dann wirst du nicht besser werden. Nur wenn du einen Lehrer hast, der höhere spirituelle Qualitäten wie du selber hast, wirst du das ultimative Ziel, die Buddhaschaft, erreichen können. Ist eigentlich auch ganz normaler Menschenverstand. Die ersten Qualitäten, die wir jetzt besprochen haben, beziehen sich auf die Eigenschaften, auf das Wissen, auf die Erkenntnisse, auf das Wissen der Schriften des Lehrers. Die nächsten Eigenschaften beziehen sich auf seine Führungsqualität. Wie gut kann er unterrichten? Wie gut kann er mit Schülern umgehen? Wie geht er mit Schülern um? Warum sind das Qualitäten, die wir auch prüfen? Ich hatte es am Anfang schon mal gesagt. Unser Lehrer ist unsere Verbindung zu Buddha. Deswegen wird dann auch irgendwann später im Endeffekt logisch hergeleitet, dass dein Lehrer eigentlich dein Buddha ist. Ein Buddha kann dir kann dich nicht in die Buddhaschaft mit dem Fingerschnitten beamen, dann wäre er allmächtig. Das wäre easy und wir wären alle Buddhas. Er kann nicht deinen Geist verändern, indem er Gedanken in deinen Kopf und Erkenntnisse in deinen Kopf pflanzt. Er kann dich nur lehren, hoffen, dass du es verstehst, dass du es intellektuell verstehst und dass du es dann in die Praxis umsetzt, dass daraus Erkenntnisse erwachsen. Das ist die einzige Art und Weise, wie ein Buddha und ein Lehrer dich lehren kann. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass er eben gute Führungs- und Lehrereigenschaften hat. Die erste Qualität, die jetzt zu diesen Führungsqualitäten gehört, ist, dass er ein Meisterlehrer ist. Darunter verstehen wir, er weiß, was er dich im Moment lehren muss. Jeder braucht zu jedem Zeitpunkt andere Lehren. Das heißt nämlich, er weiß, wann er dich was lehren muss. Und er weiß auch, wie viel er dich lehren kann. Er weiß, welche Portion heute die richtige für dich ist. Anders ausgedrückt, er weiß genau, welche Menge, welchen Stoff und in welcher Reihenfolge er lehren muss. Er passt diese drei Komponenten exakt an die Kapazität des Schülers an. Jeder von uns steht an einer anderen Stelle und jeder braucht im Moment eine andere Inhalte, in einer anderen Reihenfolge, in einer anderen Menge. Die nächste Eigenschaft bezieht sich auf, warum lehrt der Lehrer? Seine Motivation sollte sein, dass er dem Schüler auf dem Weg helfen will. Er will den Schüler der Butterschaft näher bringen. Er ist tief in seinem Herzen und deinen Fortgang auf dem Weg besorgt. Deswegen lehrt er dich, weil er dir helfen will, weiterzukommen. Er lehrt nicht wegen Ruhm, er lehrt nicht, dass er Geld kriegt, er lehrt nicht, dass er Respekt und Applaus von irgendjemand kriegt. Zum Teil ist das der schwerste Teil. Wenn man von seinen Schülern geliebt werden möchte, ist nicht unbedingt positiv. Es tut manchmal nicht gut. Man muss manchmal als Lehrer auch, ist auch eine Qualität vom Lehrer, dass man manchmal auch tough sein kann. Die nächste Qualität, wenn ihr euch mit den 6 Vollendungen schon beschäftigt habt, dort wird es als freudvolles Bemühen bezeichnet. Er hat einfach Freude dran, euch zu unterrichten. Er hat Freude, es macht ihm Freude zu unterrichten. Es ist überhaupt nichts Negatives im Sinne von, es ist anstrengend, man muss schwitzen dabei. Es ist einfach eine Freude zu unterrichten. Und wenn Mühen damit verbunden sind, dann nimmt er sie gerne auf sich. Die letzte Eigenschaft . Er ist über jegliche Ermutigung erhaben. Das Tibetische ist Kyowa Pang. Kyowa heißt müde sein. Das kennen wir alle, wir sind hin und wieder mal müde. Aber Pang heißt, der Lehrer ist die Müdigkeit losgeworden. Das heißt, er ist über diese Entmutigung des Müdeseins hinausgewachsen. Tsongkhapas Kommentar sagt, er wird nie müde, Dinge immer wieder und wieder und wieder zu wiederholen. Er bemüht sich, schwierige Sachverhalte in eine Sprache zu übersetzen, die der Schüler verstehen kann. Und wenn er mehr und mehr an Klassen teilnimmt und Vorträge hört, werdet ihr auch feststellen, dass dieses Wiederholen, an euch selber feststellen, dass dieses Wiederholen super, super wichtig ist. Ich kenne das von mir. Ich höre einen Vortrag zum 5. oder zum 6. Mal und plötzlich nehme ich einen Satz wahr, der vorher immer an mir vorbeigezogen ist. Aber heute ist es eben genau dieser Satz, der mich anspricht. Deswegen ist es wirklich auch so wichtig, wir hatten das auch in der ersten Klasse, buddhistische Schriften liest man nicht runter wie einen Roman. Man liest es nicht von vorne nach Ende und legt es dann weg und sagt, ja, ich habe es verstanden. Man liest sie immer, immer wieder, weil einem jedes Mal andere Dinge im Herzen ansprechen. Oder wenn man es das 10. Mal liest, hat man dann plötzlich wirklich eine Erkenntnis. Also nicht im Sinne von intellektuelles Verstehen, sondern Erkenntnis im Herzen, die dann auch wirklich das tägliche Umsetzen plötzlich leichter macht. Und deswegen ist diese Eigenschaft, dieses Jenseits von jeglicher Ermutigung zu sein, so wichtig für einen Lehrer. Er muss es immer und immer und immer wieder wiederholen. Nur dann kann das passieren, dass aus dem intellektuellen Verständnis eine echte Erkenntnis wird. Gut, das waren die 10 Eigenschaften. Wenn ihr einen Lehrer prüft, prüft die 10 Eigenschaften ab. Lasst euch Zeit, nehmt nicht über alten Lehrer, weil jetzt irgendwie im Freundeskreis es gerade in ist, einen Lehrer zu nehmen. Es ist auch eine Verbindung, die ihr für ein Leben eingeht. Einen Lehrer zu nehmen, solltet ihr euch besser überlegen, wie zu heiraten. Diese Verbindung geht über dieses Leben hinaus. Und dann finde ich wunderbar, gibt es in den Schriften eine Stelle, ich hatte mir die Stelle aufgeschrieben, Moment, habe ich doch nicht, das war eine andere. Wenn du keinen findest, der diese 10 Eigenschaften hat, dann nimm den, der am nächsten dran ist. Das ist wieder der praktische Rat. Ich liebe tibetischen Buddhismus. Aber prüft es wirklich für euch. Ich würde gerne den Bogen nochmal zum Anfang schließen. Es ist einfach eine so wichtige Entscheidung. Wem vertraue ich meinen Geist an, dass es wirklich eine bewusste Entscheidung sein sollte? Ha, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Die tantrische Schleife habe ich vergessen. Das war eine der Fragen, die kam, dass ich in der letzten Stunde hatten wir ja auch logisch argumentiert, warum das Einhalten der 10 Tugenden oder beziehungsweise das Vermeiden der 10 Untugenden automatisch zur tantrischen Praxis führt. Und die Frage, wenn ich sie richtig im Kopf habe, war so ein bisschen, ja, und Tantra wird ja immer so viel Geheimhaltung getrieben. Man kann sich nicht wirklich was darunter vorstellen, ob ich was dazu sagen kann. Ja, das tue ich sehr gerne. Die Idee hinter den 18 Kursen, den 18 ACI-Kursen ist, dass nach den 18 ACI-Kursen gibt es nämlich dann auch noch 18 tantrische Kurse. Es ist also praktisch eine Hinführung auf tantrische Praxis auch. Und unter tantrischer Praxis versteht man im tibetischen Buddhismus, dass man Praxis ausführt, die den Weg zur Buddhaschaft so beschleunigt, dass es möglich ist, die Buddhaschaft in diesem Leben zu erreichen. Die Schriften sagen, dass wenn ich auf dem normalen Weg unterwegs bin, auf dem offenen Weg oder Sutra-Weg heißt es auch, im Gegensatz zum Tantra, benötigt es eine so große Anzahl an Jahren, die wir nicht in einer Zahl ausdrücken können, bis ich wirklich so viel gute Taten angehäuft habe, dass ich das Karma dann habe, dieser Buddha zu werden. Im Tantra werden Praktiken geübt, Meditationspraxis, Erkenntnisse, die das Ganze so beschleunigen, dass das Ziel in diesem einen Menschenleben, was wir haben, erreicht werden kann. Und das ist eigentlich alles, was hinter Tantra steht. Ist damit die Frage beantwortet?
Brigitte?
Ja, Petra?
Ja, also das bedeutet, das sind ganz spezielle Praktiken, die dann sozusagen unter den Begriff Tantra fallen.
Genau. Und da möchte ich jetzt aber, weil das Wort Praktiken und Tantra führt bei den meisten Menschen, würde ich sagen, auf der Westhälfte schon zur Assoziation, dass das sexuelle Praktiken sind. Das ist... Wenn ich jetzt sage, nicht richtig, ist es falsch. 98% des tibetischen Tantra sind nicht sexuelle Praktiken. Und sexuelle Praktiken auch nicht im Sinne von, ich muss irgendeine Stellung beim Geschlechtsverkehr einnehmen, dann ist es eine tantrische Praxis, sondern hier wird eher der Begriff des spirituellen Partners verwendet, Und die Praktiken haben nicht mit Geschlechtsverkehr zu tun, um das ganz klar zu sagen.
Okay. Brigitte, fällt Yoga auch unter, also hat Yoga auch was mit tantrischer Praxis zu tun?
Ja, im tibetischen Buddhismus ist es so, dass erst nach der Einweihung ins Tantra wurde Yoga gelehrt.
Okay.
Das ist aber tibetischer Buddhismus. Dort ist es wirklich so, dass also praktisch erst nach der Einweihung ins Tantra Yoga gelehrt wird. Und auch das Yoga, was wir im Endeffekt in jedem Yoga-Studio kriegen, ist indisches Yoga oder amerikanisches mit Copyright-Stempel drauf. Aber der Ursprung des Yoga, zu dem wir Zugang haben, ist vom Ursprung her aus Indien und dem Hinduismus. Die Übungen sind vergleichbar. Aber wenn ihr schon unterschiedliche Yoga-Stile gemacht habt, wisst ihr, ein Kern der Asanas ist gleich. Und so ist auch, ich würde sagen, es gibt so große Unterschiede in den Yoga-Stilen, die wir im Westen im Moment, wo wir Zugang haben. Und es ist jetzt kein komplett anderes Yoga. Der Unterschied ist eher, wie gehe ich mit meinem Geist während den körperlichen Übungen um? Das denke ich, wird es gut treffen, ja. Okay?
Okay, fürs Erste, danke, super. Gut.
Dann waren noch zwei Fragen zur direkten Erfahrung der Leerheit oder zum Mahamudra. Sind die auch beantwortet oder gab es da noch Unklarheiten? Ja. Gut. Sind dann noch Fragen zur heutigen Klasse?
Ja.
Ja, meine,
wo kriegt man wirklich so einen Lehrer her? Weil ich meine, ich denke mir, es können ja nicht alle den Geshe Michael Roach nehmen, oder wäre das auch möglich?
Also, wie alles im Leben, musst du dir deinen Lehrer auch karmisch erschaffen. Und du erschaffst dir deinen Lehrer karmisch, indem du selber dein Wissen weitergibst und indem du jeden Abend im Bett liegst und sagst, ich liebe meinen Lehrer, bitte komm zu mir. Selbst wenn du in dem Moment praktisch noch nicht weißt, wer er ist.
Okay, das ist eine super Antwort. Danke, da werden
ja.
Wir.
Ich hätte auch noch eine Frage.
Ja.
Und zwar hast du gesagt, bei Shiva den Geist im Frieden haben, das heißt Achtsamkeit und Erinnerung im Geist haben.
Ja.
Was meinst du damit Erinnerung?
Dass ich mich daran erinnere, dass ich nicht lügen soll. Das ist, finde ich, ist zum Beispiel, ich finde, das ist mit das Schwierigste zum Umsetzen.
Nicht lügen?
Ja. Diese ganz vielen kleinen weißen Lügen, die wir den ganzen Tag tun. Und da gehört ganz, ganz viel Achtsamkeit. In dem Moment, wo du die Achtsamkeit nicht hast, was spreche ich, schmuggeln sich so viele kleine Lügen ein.
Kannst du da ein Beispiel sagen?
Ich versuche jetzt gerade das Aktuelle von heute aus meinem Geist herauszuzerren. Ich bin heute um 3:30 aus der Arbeit heimgegangen. Und dann ruft mich um 4 ein Kollege an und meinte, wo bist du? Wir haben jetzt ein Meeting vereinbart. Und im ersten Moment habe ich mich, da hatte ich mich dabei erwischt, weil sonst würde ich mich ja nicht daran erinnern, dass ich im Endeffekt versucht hätte zu lügen. Im ersten Moment lag mir praktisch auf der Zunge so eine kleine Ausrede, dass er nicht mitkriegt, dass ich an einem Donnerstagnachmittag um 3:30 schon Feierabend gemacht habe. Das sind diese kleinen Lügen, wo man versucht, so ein gewisses Image aufrechtzuerhalten.
Okay, damit habe ich kein Problem.
Wunderbar, wie schön für dich.
Und dann noch eine andere Frage, wenn ich noch darf.
Ja.
Welche Vergleiche, weißt du das, was der früher mit den Pferden gemacht hat? Weil das Pferd ist ja mein spezielles Thema.
Du weißt doch, was wir, also da kannst du uns ja wahrscheinlich erzählen, auf was man guckt, wenn man ein Pferd kauft.
Ja, ich wollte bloß mal wissen, ob die damals auf was anderes geschaut haben.
Nö, ich denke das Gleiche wie heute.
Alles klar. Okay, danke.
Also mir ist in der Aufzählung nichts aufgefallen, auf was man heute beim Pferdekauf ja nicht auch achten würde. Ja. Kann ich dir jetzt leider keine weiteren Hinweise für den Pferdekauf.
Ich kaufe auch keins mehr, danke.
Andreas, du hattest noch einen.
Ja, und zwar ging es um die Konzentration, also beim Shamatha.
Ja.
Und ich dachte eigentlich, dieser höchste Punkt in der Konzentration ist diese absolute Aufmerksamkeit für alles, ohne irgendwo aber dran verhaftet zu sein. Das hieße aber, ich würde die Pommes riechen.
Laut Definition hast du beim Shamatha all deine Sinne geschaltet. Okay. Du hast im Endeffekt den Geist so zurückgezogen, dass du im Endeffekt die Impulse, die jetzt praktisch, da rieche ich was, da sehe ich was, da höre ich was, die nimmst du überhaupt nicht mehr wahr, weil dein Geist nur noch mit diesem einen Objekt beschäftigt ist.
Mhm. Okay.
Okay, sonst noch eine Frage?
Ja. Ja. Ist es ein Zeichen, also bei der Meditation, ich sage nur, am Anfang habe ich meinen Zimmerbrunnen immer ausmachen müssen, weil er mich gestört hat. Und mittlerweile, wenn ich gut drauf bin und es klingelt das Telefon, dann lasse ich es klingeln und versuche, dass ich mich da nicht rausbringen lasse.
Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Wirklich so dieses, da ist eigentlich die Anweisung, dieses Wahrnehmen, Hören, ja, es klingelt. Und dann geht der Geist zurück zum Objekt.
Ja, genau. Okay, und dann noch zur Leerheit. Wir haben zwei Personen bei uns im Stall, die sehr bemüht sind. Aber ich sage jetzt einfach mal von ihrer äußeren Erscheinung, wollen die meisten Leute eigentlich nichts damit zu tun haben. Und ich habe heute irgendwie so, also ich mag sie total gern. Und ich habe auch angeboten, weil das Auto wieder kaputt ist, ich fahre sie irgendwo hin, sie sollen es mir nur sagen und ich helfe ihnen und mache, weil ich sehe da irgendwie nicht das Äußere, sondern das, was sie machen und sich bemühen, also das finde ich die ja total super.
Ja, aber das ist eben genau wirklich das beste Beispiel für Lehrerei. Du hast das Karma in diesen Menschen, was Gutes zu sehen. Das ist genau das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe. Und andere Menschen haben das Karma nicht. Die sehen eben schlechte Eigenschaften, was ja aber eigentlich nur ein Spiegel für ihre eigenen schlechten Taten ist.
Okay, danke.
Karma. Sonst noch Fragen?
Brigitte?
Ja?
Könntest du noch einmal ganz konkret den Begriff Shamatha definieren?
Ich hoffe, dass ich sie jetzt aus dem Kopf zusammenkriege. Shamatha ist, und übersetzen muss ich jetzt auch noch, ist ein Zustand von Wonne, basierend, das braucht ihr jetzt nicht mitschreiben, diese Definition wird in mindestens 3 Kursen abgefragt, später. Also ein Zustand von meditativer Freude, basierend auf der Beweglichkeit des Geistes, der aber völlig einpünktig in der Ruhe ist. Und das ist die Basis. Shamatha ist die Basis, damit ich dann Vipassana, die Analyse der Leerheit, durchführen kann. Und da auch nochmal als Hinweis, falls ihr andere buddhistische Schriften schon gelesen habt, im tibetischen Buddhismus wird unter Vipassana was anderes verstanden wie im Hinayana, die dann auch nach die Pali-Aussprache Vipassana verwenden. Vipassana habt ihr wahrscheinlich schon öfter mal gehört. Das ist eigentlich, verstehen wieder, Meditation auf den Atem. Aber Vipassana im tibetischen Buddhismus ist Analyse, Denken. Okay?
Okay, danke.
Wie gesagt, in Kurs 3 werden die unterschiedlichen Level unterrichtet, wird mit der Einpünktigkeit des Geistes im Deutschen oft übersetzt, friedvoller Geist, deswegen ist auch hier eben der Friede im Begriff drin. Und es wäre Level 9, also im Endeffekt, das ist das Level, wo es dann mal losgehen kann, dass man überhaupt dran denken kann, vielleicht mal die Leerheit zu machen. Okay, noch eine Frage? Dann würde ich gerne mit einem Gedicht von Shetsong Kappa schließen. Ich finde, diese 10 Qualitäten sind super, super wichtig. Man sollte sich das wirklich vorher im Herzen bewegen und prüfen. Als zweites sollte man aber dann auch wirklich den Kommentar, den ich vorhin auch zitiert habe, findet ihr keinen, der diese 10 Qualitäten hat, dann nimmt den, der dem am nächsten kommt, sich zu Herzen nehmen. Und mein ganz persönliches Gedicht von Shetsong Kappa, was mir persönlich sehr geholfen hat, würde ich gerne jetzt einfach als Abschluss der Klasse vor den Gebeten mit euch teilen. Der eine, der die Wahrheit versteht. Der eine, der seine Sinne beherrscht. Der eine, der dir dein Herz stiehlt, sobald du ihn siehst. Der eine, der, wenn du umsetzt, was er lehrt, das Gute in dir plötzlich blüht und das Schlechte vergeht. Eva, beglückst
ja. Okay. Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die 4 Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die 2 ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.